Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Namaskar, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Namaskar an unsere Hörerinnen. Herzlich willkommen zum Schlüsseltechnologie-Podcast, die Folge 83, und ihr hört einen völlig unvorbereiteten Timeless.
Ja, ich sehe, es gibt ja einige Barrieren in der Sendungseröffnung.
Naja,
wir hatten bereits in der Vorbereitung hier, hatten wir bereits Barrieren. Ich muss hier noch nebenbei das Penta-Radio von morgen vorbereiten. Du hast auch noch Dinge im Haushalt zu erledigen gehabt, und jetzt stolpern wir uns ja ein bisschen rein. Aber das heißt, ab jetzt werden die Barrieren weggeräumt. Denn wir sind natürlich da beim Thema Barrierefreiheit, das wir aus Folge 81 fortsetzen, spezifisch Barrierefreiheit im Web.
Hui!
Ganz genau. Wir haben uns, wie beim letzten Mal schon besprochen, ich verweise natürlich auf die Folge 81 als Einstieg in das Thema. Ich werde nur mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging. Wir haben uns das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was in Deutschland seit dem, ich glaube, 28. Juni gilt, zum Anlass genommen, über dieses Thema zu reden. Denn zum Beispiel, ja, dieses Gesetz gilt für diverse technisch basierte Dienstleistungen und Produkte. Das gilt für sowas wie Webseiten, Webshops, das gilt für sowas wie Ticketautomaten, die man vielleicht von Bahnhöfen und so weiter kennt. All diese Produkte müssen halt bestimmte Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen. Für Webseiten und Webapplikationen insbesondere sind das die Doppel-A-Kriterien der WCAG 2.1. WCAG ist einer der vielen W3C-Standards, ja, die so das World Wide Web definieren. Genauer die Web Content Accessibility Guidelines, die Webinhalte-Barrierefreiheitsrichtlinien in der freien deutschen Übersetzung. Und dort, wie gesagt, ja, im Standard steht drin, Version 2.1 müssen alle AA-Kriterien erfüllt sein, denn das ist da kategorisiert. Diese insgesamt, ich glaube, ich hätte es nachzählen können seit dem letzten Mal, ich gehe wieder die Zahl, die ich im Gedächtnis habe, 65 Kriterien, sind dort gruppiert oder sind klassifiziert als Einzel-A, das sind die Pflichtkriterien quasi, Doppel-A ist die Kür und Triple-A ist das Sahnehäubchen. So ungefähr. Okay. Diese 65 Kriterien sind gruppiert in 13 Richtlinien, in 4 Grundprinzipien, und das letzte Mal haben wir ein ganzes Grundprinzip geschafft, nämlich Wahrnehmbarkeit. Diesmal haben wir noch Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Und
wer hat denn,
würde sagen,
also nur mal so Interesse halber, wer hat denn das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet? Wissen wir das? Ich kann das selbst schnell nachschlagen, sehe ich gerade.
Also da es sich hier um Bundesgesetzgebung handelt, gehe ich mal davon aus, der Bundestag. Es kann eventuell sein, wenn es sich um Gesetzgebung handelt, die auch die Länder betrifft, was ich jetzt in dem konkreten Fall nicht sehe, aber ich bin auch kein Rechtsexperte, ist keine Rechtsberatung.
Ich meinte, also welche Bundesregierung, also zu welcher Regierungszeit? Und es war am 16. Juli 2021.
Also es geht hier um die Umsetzung einer EU-Richtlinie von 2019. Das heißt, ja, gute Frage. Es könnte entweder die Merkel 4 oder Scholz gewesen sein.
Erlassen am 16. Juni
2021. Dann war das noch Merkel 4.
Ja, erstaunlich. Weil dann müsste es ja eigentlich das gute Barrierefreiheitsstärkungsgesetz heißen. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen.
Meinst du wie das gute Kita-Gesetz?
Genau.
War das unter Merkel oder war das?
Ja, das war unter der Großen Koalition. Meiner.
Kita-Gesetz.
Ja, da gab es da einen Haufen so gute Gesetze.
Das war 2018, das ist ja so lange ist das schon her. Ich meine, vielleicht ist es besser, dass es in der Presse als gute Kita-Gesetz bezeichnet wurde, weil der tatsächliche Name ist Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Kurz Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz. Abkürzung KIQTG.
Ja, okay. Der andere Winkel ist natürlich auch, dass es jetzt mittlerweile Gesetze gibt, die heißen Big Beautiful Bill, und das ist gar nicht so beautiful. Ja. Aber lassen wir das auch.
Ich hatte neulich auf Arbeit einen Pull-Request bekommen, also ein Ziehbegehren. Mhm. Also halt, ja, in der Softwareentwicklung, wenn Entwickler zusammen an einer Software arbeiten, dann ist es natürlich so, dass nicht alle gleichzeitig am selben Dokument rumeditieren, wie wir das hier mit unseren Shownotes machen. Das wäre ein bisschen chaotisch, sondern stattdessen geht halt jeder auf seinem eigenen Entwicklungszweig irgendwie los, beziehungsweise jeder kann beliebig viele Entwicklungszweige machen, wenn man an verschiedenen Sachen auch gleichzeitig arbeitet, eventuell, wenn man vielleicht an einer Sache irgendwie ein bisschen mental hängt und was anderes einfach machen muss oder einfach man macht eine langwierige Sache und dann kommt ein kurzfristiges Problem, was gelöst werden muss. Das sind alles verschiedene Entwicklungszweige. Und das, was tatsächlich in der Produktion landet, ist dann halt immer der Hauptentwicklungszweig, in dem dann, wenn so eine einzelne Feature-Entwicklung oder ein einzelner Bugfix abgeschlossen ist, wird dieser Entwicklungszweig für die konkrete Sache zusammengeführt mit dem Hauptentwicklungszweig. Und das heißt dann klassischerweise Pull-Request, was ein bisschen ein verwirrender Name ist, weil ja, eigentlich ist das aus dem Kontext, dass die verschiedenen Entwickler alle irgendwo über die Welt verstreut sitzen, wie beim Linux-Kernel. Und man ruft dann bei Linus Torvalds an, also ruft nicht dort an, sondern schickt eine E-Mail und sagt, bitte zieh mal meinen Entwicklungszweig bei dir rein. Deswegen heißt es halt Pull-Request. Aber und ich hatte jedenfalls so einen Pull-Request bekommen, der über 2000 Zeilen Code änderte. Also schon eine sehr substanzielle Menge, wo ich dann tatsächlich fast einen ganzen Tag einfach nur zum Durchlesen dran sitze und mir das halt angucke, was da irgendwie so sinnvoll ist und nicht, und halt meine Kommentare ranschreibe, wie das halt ja der ordentliche Prozess irgendwie vorsieht, dass das natürlich nicht nur sich einer ausdenkt, sondern dass das halt auch irgendwie geprüft wird, ob das alles so sachlich seine Ordnung hat und in das größere Gesamtbild reinpasst. Und der Kollege, der mir den geschickt hat, hat den dann auch angefangen als Big Beautiful PR zu bezeichnen.
Ja, sehr gut.
Und ich kann auch schon spoilern, jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jener Kollege im Urlaub und er wird von mir einen Big Beautiful PR bekommen, wenn er zurückkommt aus dem Urlaub. Grüße gehen raus.
Oh Mann, ey.
Ja, nee, das ist ja tatsächlich ein Problem, dadurch, dass halt Code-Review und sowas ja ein Erfordernis ist. Und jetzt gerade haben wir halt Urlaubszeit, wir sind hier Ende August bei der Aufzeichnung und buchstäblich alle Leute, also heute wirklich, buchstäblich alle Leute, die für mich Code-Review machen dürfen, sind im Urlaub. Ich konnte nichts machen, was tatsächlich auf den Hauptentwicklungstag kommt. Also es gibt Prozesse, wenn man jetzt wirklich was Dringendes beheben müsste, ne? Aber ich meine, der Einzige, der heute noch da war mein Werkstudent und dem kann ich halt nicht irgendwie mal eben 1000 Zeilen Codeänderungen vorknallen. Hier, mach mal was draus. Das ist ja nicht seine Rolle.
Nee. Naja, gut.
Würde es doch nicht dem Azubi irgendwie einen Einkaufsauftrag über 1 Million Euro hinlegen und sagen, zeichne mal gegen. Das ist halt nicht die Rolle des Azubis.
Ja, so ist das.
Anyway, was auch nicht die Rolle dieses Podcasts ist, ist eigentlich Pull-Requests zu besprechen, sondern eigentlich geht es hier um Barrierefreiheit. Wie gesagt, ein Grundprinzip haben wir besprochen, Wahrnehmbarkeit. Wir haben jetzt hier noch 3 Grundprinzipien. Ich glaube, wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten, dass wir hier nicht noch einen Teil 3 ranhängen müssen und da durchkommen. Deswegen im Grundprinzip 2, Bedienbarkeit, würde ich einfach mal eine Sache vorgreifen, die dazu thematisch passt. Hier, ich habe quasi meine Moderationsbrücke, bin hier nicht bei Richtlinie 6. Ausreichend Zeit.
Okay.
Das ist ja eine Sache, wenn man halt eventuell, das weiß man ja, wenn Leute zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind, kann das halt sein, dass zum Beispiel so etwas wie Reaktionszeiten oder einfach die Zeit, die es braucht, um irgendwie eine bestimmte Eingabe zu machen, etwas länger ist. Zum Beispiel, wenn man irgendwie, vielleicht als extremes Beispiel kann man sich ja vorstellen, Stephen Hawking, ne, der ja seinen Sprachroboter da hatte, den er quasi mit dem Zucken des Augenlides bedienen konnte, wo er dann da seinen Text reingemorst hat oder so in der Art. Ich habe jetzt nicht die genauen Details vor Augen, aber so in der Art war das ungefähr. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass er nicht so schnell reden kann, wie ich das tun kann, sondern da braucht halt eine ganze Weile, bis dann ein einziger Satz rauskommt. Er kann dann halt trotzdem sowas wie Vorträge halten, weil das zeichnet er halt vorher auf und kann das dann halt abspielen. Aber wenn es so um einen Dialog geht, das ist alles sehr viel langsamer. Und dementsprechend, ja, für Barrierefreiheitsanforderungen ist es wichtig, dass man für Interaktionen ausreichend Zeit hat auf dem A-Level, also hier, wie gesagt, wieder unsere Pflichtklassifikation quasi. Wenn Interaktionen ein Zeitlimit haben, muss das Limit, wann immer möglich, in irgendeiner Form umgehbar oder zurücksetzbar sein. Also das heißt, Aufgaben sollen abschließbar sein, ohne dass ein Zeitlimit plötzlich den Fortschritt zunichte macht. Ich kann mich ja noch gut daran erinnern. Ich glaube, mittlerweile, zumindest bei meiner Bank, ist die Bankwebseite besser geworden, was das angeht. Oder zumindest ein bisschen reibungsloser. Die haben so Limits drin, dass man nach 5 Minuten Inaktivität automatisch abgemeldet wird. Das heißt, man guckt sich gerade den Kontoauszug an und dann schmeißt es einen raus. Weil man halt nicht irgendwo hingeklickt hat in den letzten 5 Minuten, weil man halt nur lesen wollte oder das halt vielleicht abgetippt hat oder sowas. Klicken reicht
ja nicht mal. Ja, okay.
Naja, ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es mittlerweile besser geworden ist. Wenn man halt so ein bisschen rumscrollt auf der Seite, reicht das als Aktivität und damit ist dann halt dieses Zeitlimit zurückgesetzt.
Ah, okay.
Beziehungsweise halt alternativ gesagt, es wäre halt dann irgendwie hilfreich, wenn da irgendwie so eine Warnung kommt, so dass dann halt die Uhr, wenn sie unter 1 Minute tickt, dann halt irgendwie größer und röter wird und sowas. Ne?
Da habe ich Das habe ich tatsächlich in meiner Online-Banking-Maske. Da gibt es das, da geht 1 Minute vor Lockout, geht eine Warnung hoch, also so ein, ich will nicht sagen ein Pop-up, ist eine Überblende und dann kann ich klicken, verlängern und dann bin ich wieder bei 10 Minuten.
Genau, also damit ist ja das Kriterium, was ich jetzt hier erwähnt habe, schon erfüllt, wenn Interaktion ein Zeitlimit haben, muss das Limit umgehbar oder zurücksetzbar sein, wie auch immer. Und halt wann immer möglich. Die Sache ist ja auch, wie gesagt, da sind halt Widersprüche drin zu legitimen Schutzzielen, die nicht barrierefrei sind. Wie gesagt, halt, dass die Bank-Webseite sich nach 5 Minuten ausloggt, ist ja nicht Schikane der Bank. Sondern die haben halt auch Regulierungen, wo sowas halt drin steht, dass man nach Inaktivität ausgeloggt wird. Und auf Arbeit haben wir auch so eine Regel, dass, also das ist in den im Betriebssystem dort so eingestellt und nicht veränderbar, dass man nach irgendwie so und so viel Sekunden Inaktivität der Bildschirm automatisch gesperrt wird, weil es halt einfach genug Leute gibt, die Kaffee holen gehen und nicht den Bildschirm sperren. Und dann kann man sich alle möglichen vertraulichen Dokumente durchlesen oder auf zugriffsbeschränkte Systeme Zugriff nehmen.
Ach, die gute alte Zeit.
Ja, ne? Und ich meine, das lässt sich nun für mich als gewandten Techniker relativ einfach umgehen, denn die Sache ist ja, so ein Bildschirm automatisch ausmachen, wenn man nicht interagiert, das ist ja in einem ganz bestimmten Kontext immer ausgeschaltet, und zwar, wenn ein Video abgespielt wird. Weil ja klassischerweise, man ist in so einem Teams-Meeting oder so drin, ne, oder Zoom-Meeting, dann guckt man halt, dann interagiert man sehr oft nicht mit dem Bildschirm, wenn man halt der entsprechenden Person zuhört oder der Präsentation gebannt folgt natürlich.
Oder dem Video, was man gerade schaut.
Naja, nee, und deswegen, ich habe da so ein tolles Video gefunden bei YouTube, das heißt 10 Hours of Comfortable Silence. Nur ein schwarzer Bildschirm. Und ich glaube, in Klammern noch dahinter The Original und dann halt als Videobeschreibung Everything Else May Contain Sound.
Okay, ist es Quantenstille?
Und die Kommentare, ja genau, die Kommentare auf dem Video sind auch großartig. Sowas wie, ich habe das Video ausgemacht und es lief immer noch weiter. Oder der Ton lief immer noch weiter. Ne? All solche Sachen haben sich die Leute da erlaubt und natürlich ihre schönsten Momente auch gepostet, mit Timestamps und so weiter. Ja. Und das lasse ich dann halt laufen und dann mache ich hier im Firefox diesen Bild im Bildmodus an von YouTube, damit auch das Fenster immer schön im Vordergrund ist, damit ja nicht das Betriebssystem auf die Idee kommt, den Bildschirm zu sperren. Das funktioniert super. Ich meine, natürlich haben alle Zuhörer, die nicht dran denken, den Bildschirm zu sperren, bitte nicht machen. Das ist natürlich nur für Leute, die ohne Fehl dran denken. Was bei mir definitiv der Fall ist. Anyway. Hm. Ebenfalls bei dieser ausreichenden Zeitrichtlinie, jegliches automatische Bewegen, Scrollen, Blinken und Aktualisieren muss abschaltbar sein. Das ist, ich glaube mal, so insbesondere so ein Bezug auf sowas wie Live-Ticker, auf sowas wie Social-Media-Timelines, die dann ständig neue Posts laden. Mhm. Und dann, das heißt, man will eine Sache lesen und dann scrollt es plötzlich weiter, weil irgendein Blödsinn oben darüber dazugekommen ist. Und dann findet man nicht mehr, wo man war. Ne? Also das ist vielleicht nicht dasselbe wie ausreichend Zeit, aber halt so quasi, man kann halt den Fokus auf diese Sache drauf halten, so lange, bis man halt ausreichend Zeit hatte, diese Informationen aufzunehmen.
Ja.
Das ist, was A ist. Es gibt hier tatsächlich kein Doppel-A, aber es gibt Triple-A. Absolut keine Zeit mehr für Interaktionen. Also man sieht, eine Bankwebseite würde definitiv dieses nicht erfüllen können. Und das ist ja auch, das muss ja auch nicht immer sein, wie gesagt, für das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz muss halt Doppel-A erfüllt sein, das hier ist dann Triple-A. Was ich auch schön finde an der Stelle und was ich eigentlich gerne auf einem niedrigeren Level gehabt hätte als Triple-A. Wenn man sich neu einloggen muss, weil die Sitzung abgelaufen war, darf kein Fortschritt verloren gehen.
Das ist klasse, ja.
Also man kennt das ja eventuell auch. Man hat jetzt, ich meine, ich nenne es wieder bei der Bankwebseite, aber irgendwie alles, wo man irgendwie ein Formular ausfüllt, dann muss man den Rechner neu starten oder sowas. Man ist dann aus der Webseite ausgeloggt. Oder man wurde einfach ausgeloggt, weil irgend so ein Zeitlimit abgelaufen ist. Und dann ist das halb ausgefüllte Formular weg. Oder man lädt einfach die Seite neu, weil irgendwas hängt. Und dann ist halt die ganze Arbeit zunichte.
Ja.
Das darf da nicht der Fall sein. Außerdem, achso ja, die Sache mit absolut keine Zeitlimits war für Interaktion. Also halt ja, wenn man irgendwie tatsächlich interagiert, das heißt natürlich, es gibt trotzdem eventuell so ein Zeitlimit, so etwas wie, ich lege einen Artikel in den Warenkorb und dann ist der halt für eine gewisse Zeit reserviert für mich, damit ich halt genug Zeit habe, irgendwie das abzuschließen und sowas.
Mhm, ja.
Das ist jetzt nicht eine Interaktion im engeren Sinne, weil es ja irgendwie Teil eines größeren Ablaufs ist, aber wenn es so ein Zeitlimit gibt, müssen Benutzer jederzeit darüber informiert sein, dass so ein Zeitlimit läuft, sofern es kürzer als 20 Stunden ist.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Okay.
Ich weiß jetzt nicht, was das Kriterium für 20 Stunden ist, aber halt ja, wenn quasi irgendetwas irgendwie dazu führt, dass man zum Beispiel sagt, ich komme heute absolut nicht mehr damit klar, ich habe jetzt irgendwie keine kognitive Währung mehr übrig, die ich noch bezahlen könnte, um hier irgendwie diesen Workflow fertig zu machen, ich mache das morgen weiter, dann muss man halt morgen noch hinkommen können und es muss noch gehen.
Ja.
Okay. Oder man muss halt darüber informiert sein, dass eventuell morgen die Sache nicht mehr geht. Also ja. Das wäre dann Triple A. Da würde ich gerne sehen, dass die Software hinkommt.
Ja, ich habe jetzt eine kurze Frage. Hast du Richtlinie 5 jetzt versehentlich das übersprungen?
Nee, das war ja eben, weil ich gesagt habe, wir haben heute so wenig Zeit, wo wir alles machen wollen. Deswegen machen wir zuerst die Richtlinie ausreichend Zeit. Das war der Gag.
Ah, okay. Jetzt. Ja, sehr, sehr lustig.
Ich würde sagen, ja, wir korrigieren jetzt diesen Fehler. Wir drücken jetzt hier mal die Pfeil nach oben Taste und gehen zur Richtlinie 5 zugänglich per Tastatur.
Ja.
Also auch hier die Moderationsbrücke schreibt sich von selbst. Wiederum eine Sache, wo es nur einfach A und Triple A gibt. Also entweder ist es halt Basislevel oder halt Sahnehäubchen. Sahnehäubchen an der Stelle ist, dass ausnahmslos alle Aktionen per Tastatur ansteuerbar sind. Das sollte ja selbsterklärend sein in irgendeiner Form. Ich meine, das haben wir auch schon, wir haben ja schon mal über Vim gesprochen. Deswegen, das ist ja quasi diese Kultur in Reinform. Wo haben wir über Vim gesprochen? Das war Folge 46. Vor ziemlich genau 2 Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme und dann wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bram Molina ist schon ja 2 Jahre tot. Wahnsinn. Genau, das war jetzt zum Beispiel eine Aktion, die für mich auch per Tastatur zugänglich war, weil ich das natürlich auf der Kommandozeile gemacht habe. Die Maus ist unberührt geblieben. Die Sache mit der Maus natürlich ist halt, die Maus erfordert halt ja eine bestimmte Geschicklichkeit. Ich meine, einfach erstmal, man muss halt dieses Objekt greifen können. Gut, man hat eventuell Touchpads, die nicht diesen Teil haben, wo man nur mit einem Finger streichen muss. Da muss man halt dann halt gucken, dass man die Druckkraft ein bisschen reguliert. Und man hat halt eine gewisse Präzision, die damit verbunden ist, was ja nun auch der Punkt von so einer Maus ist. Also der wesentliche Vorteil von einer Maus gegenüber der Tastatur ist ja, dass man damit pixelgenau Objekte auf dem Bildschirm ansteuern kann, was so etwas wie alles, was in irgendeiner Form ein Zeichenprogramm ist oder sowas, ist das halt essentiell. Also alles, was irgendwie Grafiken manipuliert, ist halt mit Tastatur, ja, zumindest nicht offensichtlich, wie man das macht. Soll nicht heißen, dass es nicht geht, aber es ist zumindest nicht offensichtlich. Aber es gibt ja nun viele Webseiten, die halt nicht erfordern, dass man Pixel schubst, sondern halt, es geht da hauptsächlich um Text und es geht um Interaktionen mit so etwas wie Formularelementen. Und das ist natürlich grundsätzlich alles mit der Tastatur erreichbar. Das ist auch gerade so eine Sache, wo man einfach, wenn man eine blanke HTML-Webseite schreiben würde, wäre das eigentlich automatisch schon erfüllt, weil die normalen HTML-Steuerelemente, die so vordefiniert sind, also sowas wie eine Texteingabefeld oder eine Checkbox oder einen Knopf, die haben alle schon das richtige Verhalten drin. Also halt eben auch sowas wie, man kann halt mit der Tabulator-Taste sich durchtabben durch die ganzen Sachen. Also man drückt halt, wenn man auf einem Element den Fokus hat, Tab und es geht halt zum nächsten Element der Fokus weiter und immer so weiter durch, so dass man alles erreichen kann. Und wenn man dann zum Beispiel das entsprechende Texteingabefeld gefunden hat, kann man tippen. Und das erscheint in dem Texteingabefeld. Wenn man einen Knopf gefunden hat, den man drücken möchte, kann man dann Enter oder Leertaste oder was auch immer drücken und der Knopf wird aktiviert. Das ist, was hier in diesem Kriterium drin ist. Dass das halt da drin steht, hängt natürlich damit zusammen, dass nicht alles Standard HTML-Steuerelemente sind, weil wie gesagt, ein Textfeld und ein Knopf sind halt eine Sache, aber wenn man sowas wie eine Kartenapplikation, sowas wie OpenStreetMap bedient, da ist es halt nicht mehr der Standard-Steuerelementesatz, den der Browser so mitbringt, sondern das sind halt sehr spezifische Interaktionselemente, die da vorgesehen sind. Und ich weiß gar nicht, ob man OpenStreetMap nur mit Keyboard-Shortcuts bedienen kann.
Das weiß ich auch nicht. Also, was aber auch so ein Problem ist dabei, ist, selbst die Standardelemente sind nicht immer intuitiv in ihrer Reihenfolge, wenn man durchtappt.
Naja, das ist halt auch wiederum die Sache, wenn du jetzt einfach nur eine HTML-Webseite runterschreibst, ist das kein Problem.
Ja, gut.
Sobald du aber mit CSS anfängst, die Dinger umzusortieren, wird es halt interessant. Ohne jetzt da sehr tief ins Detail zu gehen, aber man kann halt zum Beispiel, wir hatten ja das beim letzten Mal besprochen, dass sich das Layout von der Webseite anpasst, zwischen zum Beispiel Hoch- und Querformat, dann würde klassischerweise dann halt ein verschiedenes Layout gewählt werden, vielleicht in der Querformat-Variante, also was man so auf dem Desktop sehen würde, wäre dann vielleicht eine Navigationsleiste auf der rechten Seite und dementsprechend ist der Inhalt auf der linken Seite halt das, was zuerst per Tab erreicht wird, also man tappt erst durch die ganzen Links durch, die hier in dem Mengentext drin stehen und dann irgendwann kommt man dann zu der Navigationsleiste auf der rechten Seite, was dann halt auch Sinn ergibt, weil links nach rechts ist halt Leserichtung und damit halt sinnfällig. Hingegen, wenn in der Hochformatansicht für Mobilgeräte, dann stattdessen die Navigationsleiste als so ein Ausklappmenü am oberen Bildschirmrand dargestellt wird, dann stimmt das halt nicht mehr, wenn man dann halt mit derselben Tab-Reihenfolge vorgehen würde, wenn man dann halt ja erst die Sachen unten im Mengentext trifft und danach das dann oben im in der Navigationsleiste.
Das ist wahr. Okay.
Das ist nämlich, ja, was dann schon in den Pflichtkriterien drin ist. Bei den Pflichtkriterien steht, alle Aktionen per Tastatur ansteuerbar, die nicht eine genaue geometrische Ansteuerung erfordern, wie eben das vorgenannte Beispiel, die Zeichenfläche in einem Zeichenprogramm, bearbeitet. Wenn man halt mit einem Zeichenprogramm AAA erfüllen würde, müsste auch das in irgendeiner Form ansteuerbar sein, wie auch immer das dann aussieht. Also man könnte sich ja vorstellen, dass dann, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, wie wenn man Spiele hat, die eigentlich für Tastatur Maus ausgelegt sind und sie kriegen dann so einen Konsolenport und können auch mit Controller bedient werden. Das erfordert dann auch meistens ja in irgendeiner Form Kreativität, um diese ganze, um den ganzen Teil des Zeigens irgendwie auf einem Controller abzubilden.
Okay.
Und gerade in Spielen wird das dann meinetwegen auch zum Beispiel durch sowas gelöst, wie wenn man auf ein bestimmtes Objekt zeigt und der Cursor, den man halt da mit einem Joystick bedient, ist nur in der Nähe von der Sache, wird er dann so automatisch hingezogen. So ein bisschen magnetisch, ne? Ist halt die Frage, wie man das im Zeichenprogramm genau darstellt. Das soll jetzt hier nicht der Punkt sein. Nur halt, wenn man als Zeichenprogrammanbieter AAA erfüllen wollte, müsste man sich all diese Gedanken machen. Bei einfach A ist das eben nicht der Fall, weil da eben genau diese Anwendungsfall, zum Beispiel Zeichenfläche oder wie gesagt, alles, was eine genaue geometrische Ansteuerung erfordert, aus der Tastaturzugänglichkeit ausgenommen ist.
Das Gute ist ja, dass das auf alle Zeichenprogramme, die ich benutze, auch zutrifft. Weil die kann man alle mit Koordinaten ansteuern und mit einem Eingabefeld.
So Cut-Programme und sowas.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Der Standard, was das betrifft in Cut-Programmen, ist, dass man halt erstens relativ viel mit Koordinaten macht und außerdem hat man magnetische Fangpunkte. Ne, also Linienenden, ja. Schnittpunkte, Mittelpunkte, all solche Dinge.
Das ist ja auch, wenn man jetzt halt nicht bei Tastaturzugänglichkeit ist, das ist ja auch sowieso eine, vielleicht jetzt nicht Barrierefreiheitssache, aber eine Ergonomie-Sache. Dass man so ein automatisches Snapping in irgendeiner Form macht. Das macht ja, das macht selbst PowerPoint und sowas, ne? Wenn man irgendwie in PowerPoint ein paar Rechtecke zusammensortiert zu so einem Graphen, dann macht das halt auch, dass es die Dinge aneinander automatisch ausrichtet. Das ist zwar, ja, es ist zwar ein bisschen grobschlächtiger, als es zum Beispiel wie in Inkscape ist mit den expliziten Ausrichtungswerkzeugen. Und dadurch treibt mich da so manchmal die Weißglut, aber naja. Ist jetzt nicht der Punkt.
Da kann man Fanglinien benutzen.
Außerdem noch eine Sache, die ich witzig fand. Kein Steuerelement kann den Tastaturfokus so fangen, dass man den Fokus nur mit einer anderweitigen Aktion, zum Beispiel einem Mausklick, brechen kann. Das ist auch so eine Sünde, die manchmal ja begangen wird, wenn solche Steuerelemente in JavaScript von den Bauern der Webseite zusammengebastelt werden und dann ja halt nicht an solche Sachen gedacht wird. Weil klassischerweise, wer dann so ein UI programmiert, so ein Web-UI und sich dann da durchklickt, ja, wie ich es jetzt halt schon gesagt habe, der klickt sich dann halt eher durch. Und da merkt man es im Zweifelsfall nicht, dass das dann für Tastaturnutzer nicht so ergonomisch ist. Also ja, ich sag mal, das ist in der Richtung Webentwickler, Webdesigner-Sache, ist das vielleicht so eine Kultursache.
Ja.
Und wird halt hier von diesen Barrierefreiheitsrichtlinien gehighlightet, ja, ganz zu Recht deswegen, weil es halt so ein großes Problem wäre ansonsten oder halt, beziehungsweise ist. Wir sind weiterhin beim Grundprinzip der Bedienbarkeit. Richtlinie 7, keine Anfälle. Das ist natürlich ein großes Problem, weil ich kriege regelmäßig einen Anfall, wenn ich einen PC verwenden muss. Aber das ist jetzt nicht, worum es hier geht. Es geht jetzt nicht darum, dass die Software bugfrei sein soll. Das wäre auch gut, aber es steht nicht hier drin. Wahrscheinlich, weil es unrealistisch ist. Nee, worum es hier geht, sind epileptische Anfälle oder dergleichen. Ich weiß ja nicht, inwiefern, ich bin ja kein Mediziner, ich weiß nicht, inwiefern Epilepsie hier eine zulässig ist als Gesamtschiffre für das Problem oder ob das halt jetzt nur sagen kann, so etwas wie. Deswegen sage ich es mal vorsichtshalber, so etwas wie epileptische Anfälle. Und da ist hier die wiederum nur A und Doppel-A. Es gibt irgendwie kein A und Triple-A. Es gibt kein Doppel-A hier in diesen ganzen, beim nächsten dann wieder. Die Basisanforderung, das Einzel-A-Kriterium ist, Inhalte, die mehr als dreimal pro Sekunde blinken, müssen eine Intensität unter den Grenzwerten für Epilepsierisiko haben. Also es gibt dann da, wenn man sich dann da durchklickt, gibt es da konkrete Grenzwerte für, wie schnell das dann in der Helligkeit wechseln darf. Aber ja, für alles, was mehr als dreimal pro Sekunde klingt, was ich schon relativ viel finde, das ist dann blink, 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 blink. Wenn ihr es jetzt auf höhere Geschwindigkeit als einfach hört, dann ist das nicht eine akkurate Darstellung gewesen, aber
ja. Ja, ich denke, das ist auch ein Spektrum ganz bestimmt, weil da sind bestimmt auch verschiedene Leute verschieden empfindlich dafür.
Ja.
Aber trotzdem ist das, denke ich, eine sinnvolle Sache.
Genau, also wenn halt, also als Basisanforderung, wenn etwas schnell blinkt, dann muss es irgendwie, darf es nicht so grell sein, mal ganz einfach gesagt. Bei AAA gar kein Blinken schneller als dreimal pro Sekunde, finde ich natürlich positiv. Und wiederum, das ist ja nicht nur eine Sache, die epileptische Anfälle betrifft.
Einfach das ist auch nur, nervig, ja.
Genau. wir haben ja auf Arbeit auch Slack. Also halt so ein Chatprogramm, ne? Halt für firmeninterne oder teaminterne Diskussionen. Und da kann man ja so Reaktions-Emojis auch schicken. Und da gibt es ja die klassischen Emojis und es gibt dann halt auch, man kann da seine eigenen reinladen bis zu einem gewissen Maße, ne? und insbesondere auch animierte. Und manchmal, wenn ich halt irgendwie so einen Kanal auf habe, wo dann irgendwie Posts sind, die solche animierten Dinge haben oder halt, wo vielleicht auch einfach ganze GIFs drin sind, ne, wo jemand irgendwie so ein Meme-GIF gepostet hat, passiert da auch manchmal. Und das bewegt sich dann einfach, dann muss ich dann halt, wenn ich dann weiterarbeiten will, mal den Kanal wechseln, weil das nervt einfach so, wenn man in der Peripherie ständig irgendwas sich bewegen hat. Während man sich eigentlich gerade halt auf, in meinem Fall, Programmiertätigkeit konzentrieren will.
Ja, das ist das Echsengehirn, auf jeden Fall, ja.
Ja, das ist halt das, da bewegt sich was im Gras, vielleicht ist es ein Löwe, ne?
Mhm.
Genau. Und deswegen lenkt die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich. Das hat evolutionär einen Nutzen, ja, ist halt nur in dem konkreten Falle jetzt halt nicht so vorteilhaft. Das soll natürlich, wenn ich mir nebenbei eine Webseite aufhabe, möglichst auch der Fall sein, dass da am besten ja gar nichts blinkt. Ich meine, hier ist gesagt, schneller als 3 Mal pro Sekunde, ich würde ja da noch weitergehen, aber ist einfach gar nichts, aber oder zumindest abschaltbar. Außerdem, Animationen in Folge von Benutzerinteraktionen müssen abschaltbar sein. Wo ich mir jetzt, das hätte ich auch nachlesen können, was da jetzt eigentlich der Grund ist, warum das klassifiziert ist auf infolge von Benutzerinteraktionen. Das soll wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich sowas heißen wie, wenn halt ein Video läuft, da ist halt Bewegung drin. Es geht hier um Motion Animation insbesondere. Also halt, man interagiert mit der Benutzeroberfläche und deswegen wird irgendwas animiert. Also so etwas wie, ich weiß ja hier, wenn ich irgendwie bei meinem Telefon auf eine App raufklicke, dass es dann so reinzoomt in die App oder sowas. Was ja auch wiederum eine Benutzbarkeitssache ist, weil es den Leuten ja eine, weil es ja dem Nutzer eine bestimmte räumliche Ordnung der Inhalte vermitteln soll. Also halt ja, dem ist halt, wenn man auf das App-Icon raufklickt und es zoomt in das App-Icon rein, wird ja impliziert, dass die Inhalte dieser App in dem Icon drin sind. Und das ist halt für Leute, die räumlich denken, eventuell eine sinnvolle Metapher. Für Leute, die halt mit von Animationen, jetzt mal flapsig gesagt, seekrank werden, ist das natürlich ein Problem. Dementsprechend auch, in iOS habe ich die Option, hier Animationen zu reduzieren. Das führt nicht dazu, dass keine Animation passiert. Ich hätte es ja eigentlich am liebsten, ich drücke auf eine App drauf und die ist einfach da. Also einfach blub und das Bild ändert sich und da ist es. Stattdessen gibt es dann so ein Fade-Over. Ich habe irgendwann mal gelesen, und man soll jetzt nicht so viel darauf geben, aber ich habe mal gelesen, das ist deswegen, weil die damit Ladezeiten kaschieren mit diesen Animationen.
Okay.
Und deswegen, also selbst wenn man die bewegende Animation quasi ausmacht, ist dann halt das Fade-Over, was halt trotzdem quasi die Zeit überbrückt. Was für mich halt nervig ist, weil ich will halt nicht gerne sofort am Ziel sein. Ich will hier in die App reinklicken und es ist sofort da, anstatt dass halt irgendwie das noch so ein Fade-Out und Fade-In und was nicht alles passiert. Ich will klick und blub, so wie das halt bei den meisten meiner Terminal-Applikationen ist. Wenn ich hier mein Mail-Programm aufmache, ich klick und es ist da.
Ja.
So soll das eigentlich sein, aber gut, sei es drum.
Also fotosensitive Epilepsie kann durch alles Mögliche getriggert werden. Da geht es um schnelle Farbwechsel. Das kann aber auch durch statische Kontrastmuster oder karierte und gestreifte Muster hervorgerufen werden. Und es geht hier aber besonders auch um blinkende oder flackernde Lichter. Besonders wenn sie mit Frequenzen zwischen 3 und 30 Hertz auftreten.
Ach, das sind, deswegen, weil das sind die Frequenzen von Gehirnwellen.
Okay.
Das ist so die Größenordnung, in der sich Gehirnwellen abspielen. Also ich werde jetzt hier nicht die komplette Seitenleiste darüber aufmachen, aber wenn man sich damit befasst, ich glaube so, Theta-Wellen 3 bis 5 Hertz so, Alpha-Wellen 5 bis 9, Beta dann hoch so ja bis 30, 40. Also das sind, die werden in Zusammenhang gebracht mit verschiedenen Zuständen von Bewusstsein. Also halt zum Beispiel Theta-Wellen würde man halt eher im Schlaf vorfinden, Alpha-Wellen so im normalen Betrieb. Und Beta-Wellen irgendwie sind, glaube ich, mit konzentrierten Arbeiten und sowas in Bezug gebracht. Also so kann man sich das vielleicht vorstellen. Deswegen, ja, sofern die Epilepsie halt bedeutet, dass da die Gehirnwellen ja quasi so eine Resonanz erleben und dann halt quasi die Resonanzkatastrophe irgendwie eintritt. Also halt so, ja, wie, man kennt das ja, Tacoma Narrows Bridge, ne, die Brücke, wo der Wind dran geschaukelt hat und das hat halt genau die Resonanzfrequenz davon getroffen, dann ist die ganze Brücke in sich zusammengestürzt, weil das Schaukeln halt immer mehr wurde und sich immer weiter aufgeschaukelt hat. Wenn sowas natürlich mit Gehirnwellen auftritt, dann ist das, wie wir Fachleute sagen, nicht gut.
Ja.
Was hingegen sehr gut ist, ist Richtlinie 8, Navigierbarkeit. Hier haben wir wieder alle drei Ebenen vertreten. Auf der Pflichtebene, einfach A, jeder Seite muss einen sinnvollen Titel haben.
Mein Gott, das hat lang gedauert.
Ja, nee.
Ja, definitiv.
Ich finde immer noch so viele Web-Applikationen, wo einfach nur als Titel der Name der Applikation steht, egal auf welcher Ansicht man gerade ist.
Ja.
Und das ist dann mega frustrierend, wenn du 10 Seiten davon auf hast und jeder Tab heißt gleich.
Mhm.
Genau. Das ist, ich meine, ja, ich sehe, warum es unter Barrierefreiheit fällt. Ich würde es eigentlich, persönlich nehme ich das eher als Ergonomie wahr. Also das ist halt sowas wie, sowas halt auch wie, wenn eine Liste auf der Seite dargestellt wird, dann soll sie bitteschön sortiert sein. In irgendeiner Form, die sinnvoll ist, damit ich mir nicht jedes Mal die Haare ausreiße, wenn ich aus einer Liste von 50 Elementen irgendwie das eine finden will, was ich suche. Und ich weiß halt schon den Namen davon, nur ich finde es halt ums Verrecken nicht.
Ja.
Ich meine, gut, man kann sich dann streiten, wie die Sortierung ist, aber halt irgendwie in irgendeiner Form eine Sortierung nach Name soll irgendwie ja nicht zugänglich sein. Nee, das ist nicht Barrierefreiheit, das ist halt eher so, ja, das ist dann wiederum meine Richtlinie für keine Anfälle. Aber das hatten wir gerade schon, dass das was anderes ist. Ja, sinnvolle Titel auf jeder Seite für die Navigierbarkeit. Über mehrere Seiten wiederholte Informationen sind überspringbar. Also wenn man eine Webseite hat, wo man sich vielleicht irgendwie durch verschiedene Seiten durchnavigieren muss, vielleicht so etwas wie eine Schulung oder so etwas, dann ist es ja auch durchaus sinnvoll, eventuell halt auf jeder Seite nochmal Sachen zu wiederholen. Sowas wie, klicken Sie mal an dieser Stelle, um zurückzukommen, weil halt Leute das halt auch vergessen oder halt auf der einen Seite nicht gesehen haben und sowas. Aber es ist halt auch für eventuell Leute, die halt zum Beispiel vielleicht Schwierigkeiten mit dem Konzentrieren haben, dann noch in so einem See von sich wiederholenden Informationen, wie den einen Satz zu finden, der jetzt wichtig ist, ist halt auch frustrierend, beziehungsweise mental fordernd und ja, muss man nicht machen. Es ist wieder so eine Sache von halt, für mich zählt das eigentlich unter Ergonomie und weniger unter Barrierefreiheit. Aber wenn die Barrierefreiheit die Leute dazu zwingt, endlich ergonomische Webseiten zu bauen, dann bin ich doch glücklich.
Mhm. Ja.
Hier haben wir jetzt die Sache, die du vorhin meintest. Steuerelemente haben eine sinnvolle Fokusreihenfolge. Ja, wie eben schon erklärt.
Mhm, ja.
Wie gesagt, im Zweifelsfall, wenn Fokusreihenfolge standardmäßig, also die Reihenfolge, mit der Steuerelemente durch Tab aktiviert werden oder halt auch Links und sowas, richtet sich eigentlich danach, wie es im HTML aufgeschrieben ist, also im DOM. Siehe Folge 2, Aufruf einer Webseite, wo wir das erklärt haben, was HTML und DOM und so weiter sind. Wenn man jetzt durch Styling, durch CSS Sachen umsortiert hat, sodass das halt nicht mehr stimmt, muss man dem HTML das halt von Hand einmal erklären, also im Zweifelsfall an die Elemente von Hand mal einen richtigen Tab-Index ranschreiben und die Dinger manuell durchnummerieren oder halt, also halt den, die Software das halt machen lassen, dass diese Fokusreihenfolge in einer sinnvollen Art und Weise wiederhergestellt ist. Auch eine witzige Sache, was vielleicht so ein bisschen heutzutage nicht mehr so ein großes Problem ist, das war am Anfang des Internets viel schlimmere ja, Alltagssünde. Der Zweck von Links soll so weit wie möglich aus dem Linktext alleine erkennbar sein. Also zum Beispiel, ja, wenn man 2001 oder so eine Webseite aufgemacht hat, dann hatte man das häufig, dass da sowas war wie hier klicken, um den Kauf abzuschließen. Und der Link war dann hier klicken. Also diese ersten beiden Wörter.
Ja, ganz bekannt.
Und da
ja.
muss man halt den Text da drum lesen, um das halt zu verstehen. Und das ist für die, ja, vielleicht nicht für die frühen 2000er, das ist ein bisschen zu spät dafür, aber für die 90er Jahre ist das vielleicht sogar entschuldbar, weil halt noch nicht alle Leute wussten, dass halt blauer Text mit Unterstreichung und sowas ein Link ist, wo man klicken kann. Und deswegen ist es halt durchaus sinnvoll gewesen, am Anfang des Internets halt irgendwie bei sowas wirklich hier klicken zu schreiben. Damit das halt dem Nutzer klar ist, dass da eine Affordance besteht und man das so bedienen kann auf die Weise. Mittlerweile ist es nun mal so, dass wir wissen, was ein Link ist. Oder man würde es zumindest hoffen. Und der Grund, dass diese Regel unter Barrierefreiheit fällt, ist wiederum Screenreader, also Software, die für blinde oder sehbeeinträchtigte Personen Text auf dem Bildschirm vorlesen kann. Diese haben meistens eine Funktion, wo man sich durchnavigieren kann, indem es nur die Links vorliest. Also halt ja, nur den Linktext. Und ja. wenn das dann natürlich dann 10.000 Mal hier klicken, hier klicken, hier klicken sagt, ist das nicht sehr hilfreich.
Das stimmt.
Sondern das anstatt halt hier klicken, Klammer auf, um den Kauf abzuschließen, sollte halt der Link heißen, Kauf abschließen oder wie auch immer. Ne? Oder zahlungspflichtig bestellen, muss man ja sagen heutzutage. Das ist ja auch reguliert.
Ja.
Also das, Pflichtanforderungen, dann die Kür oder ja, wie gesagt, wenn man das Barrierefreiheitsschutzgesetz erfüllen will, auch eine Pflicht, aber halt die bessere Pflicht. Statische Seiten sollen auf mehrere Wege auffindbar sein. Ja, wahrscheinlich so eine Regel, dass man nicht so ganz sich abhängig machen muss von Suchmaschinen, um irgendwas wiederzufinden, wenn man schon weiß, wonach man sucht. Also eventuell ja, dass man, vielleicht ist es halt schon dadurch erfüllt, dass man auf der einen Seite so eine Suchfunktion hat, auf der anderen Seite sowas wie eine Sitemap oder halt ja die normale Struktur, die einem die Webseite sowieso darstellt.
Ja, genau, ich hatte an so eine Baumstruktur gedacht, ja.
Ja. Mhm. Seiten sind mittels Teilüberschriften und Labels sinnvoll strukturiert. Ja, also natürlich, wenn ich irgendwie einen langen Mengentext auf der Seite habe, also so etwas wie ein Artikel, dann soll es da Teilüberschriften geben, damit ich den schnell durchsuchen kann. Oder wiederum halt Screenreader können solche Unterüberschriften automatisch rausfinden. Und einem damit halt einen Überblick über die Seite geben, damit man dann halt sich nicht irgendwie 10.000 Wörter vorlesen lassen muss, sondern halt sich schneller zum Ziel bewegen kann. Dann weiter, Tastaturfokus auf Steuerelementen soll klar erkennbar sein. Geht auch in die Richtung Wahrnehmbarkeit so ein bisschen rein.
Oh ja, das stimmt aber allerdings wirklich. Ja.
Das das ist auch so eine Seuche, die hat halt angefangen damit, als man dann halt Steuerelemente halt mit eigenen Styles belegen konnte, ja auch so Anfang der 2000er dann, dass die Leute halt immer eventuell einen Style gemacht haben für ich hover halt, also ich habe den Mauszeiger über dem Ding drauf und ich klicke halt gerade drauf, aber halt nicht für so etwas wie ich habe nur einen Fokus drauf, was man halt eigentlich auch nur mit Tastatur erreicht oder beziehungsweise ja, wenn der Knopf halt gedrückt war, aber wen interessiert das schon, ne? Halt damit der Tastaturfokus erkennbar ist. Die Browser haben dann irgendwann angefangen, weil halt die Webseitenentwickler alle so schlecht darin waren, das darstellbar zu machen, noch so eine Strichelinie drumherum zu malen, um jede Sache, die einen Fokus macht.
Ja, die aber halt so grau ist und sehr dünn.
Erstens mal das. Zweitens kamen dann sofort die Webdesigner an, Igitt, das ist eine Linie, die ich nicht will, weg damit. Und haben als erstes das Ding wieder ausgemacht. Cool. Die Sache ist, ich will mich jetzt auch nicht abschätzig gegen Webdesigner äußern, weil natürlich diese Richtlinien umzusetzen, erfordert ja die Mitwirkung und im Zweifelsfall halt auch die kreative Leistung von Designern. Wir hatten halt vorhin sowas gesagt wie Navigierbarkeit im AAA-Kontext hier mit Tastatur, Navigierbarkeit auch bei sowas wie einer Grafikzeichenoberfläche oder so. Diese Fragen zu lösen, die damit verbunden sind, das braucht Designer in irgendeiner Form. Das braucht auch im Zweifelsfall ja irgendwie Spezialisten für Benutzerinteraktionsdesign und sowas. Also halt nicht einfach nur Grafikdesign und dann halt die Unterdisziplin UI-Design. Aber ja, ich glaube, das Grundproblem ist halt, wenn UI-Design halt ausschließlich als Unterkategorie von Grafikdesign verstanden wird. Und da halt Leute sich was im Photoshop zusammenmalen und dann wird das dem Webentwickler über den Zaun geworfen, und dann wird gesagt, die Webseite muss Pixel für Pixel so aussehen. Was natürlich schon mal sowieso kompletter Käse ist, weil man nicht vorhersagen kann, wie groß der Bildschirm des Nutzers ist, aber das ist eine andere Sache. Das haben wir beim letzten Mal schon besprochen.
Ja, richtig. Nur mal Interesse halber gefragt, wo wir gerade dabei sind, ja, bei Bildschirmgrößen. Ist es denn eigentlich auch denkbar, so eine Session ganz ohne Bildschirm stattfinden zu lassen? Wenn ich zum Beispiel so einen Screenreader benutze, ja, am Ende schon, oder? Jemand, der vielleicht nicht sehend ist, oder also.
Ich meine, ich glaube nicht, ich kann es zumindest schwer vorstellen, dass ein Grafikzeichenprogramm für eine wirklich komplett blinde Person zugänglich sein kann. Also was, nee. Oder was meinst du? Weil letztendlich diese sowas wie Tastaturbegriffigkeit, das bezieht sich ja auf Leute, die motorisch eingeschränkt sind. Die halt zum Beispiel über die motorische Geschicklichkeit verfügen oder die zum Beispiel durch einen Parkinson oder sowas halt eine Zitterbewegung haben, die sie davon abhält, einen Pixel zielgenau anzusteuern.
Ja, richtig.
Dass diese Leute trotzdem mit einer so etwas interagieren können. Aber eine blinde Person zeichnen zu lassen, also ich will nicht ausschließen, dass es geht, aber das ist dann vielleicht die Speerspitze des UI-Designs.
Ja, das ist richtig, aber es ist natürlich tendenziell so, dass bei einer blinden Person oder seheingeschränkten Person ja eigentlich die Braillezeile den Monitor vollständig ersetzen kann.
Ich will mich jetzt nicht darin versteigen, zu sagen, dass die Braillezeile äquivalent zum Monitor sein kann.
Okay.
Das geht mir zu weit.
Okay, ja. Also, okay, wir machen Folgendes. Ja, nee. Wir warten auf den Kongress. Und dann.
Herausforderung beweist uns das Gegenteil natürlich.
Nee, wir warten auf den Kongress und dann gehen wir zu den Chaos-Paten und fragen, ob jemand vielleicht jemanden Blinden rumführt und dann fragen wir den einfach. Ganz einfach. Einfach mal fragen.
Ja, nee, oder halt auch, wenn wir blinde Zuhörer haben.
Oder
schlagsehr eingeschränkte, ne? Auf unserer Webseite, schlüsseltechnologie-podcast.de, unten gibt es einen Link Impressum. Das ist eine Adresse, wo man uns erreichen kann. Ich sage es, im Pentaradio sagen wir es häufiger an, eigentlich jede Sendung, aber ihr könnt uns auch hier Kommentare schicken und wir werden die dann nach bestem Wissen und Gewissen einsortieren in die Sendeveröffentlichungsreihenfolge.
Ja.
Anyway. Ebenfalls noch unter Navigierbarkeit Doppel-A. Steuerelemente mit Fokus sollen nie komplett verdeckt sein. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Auswuchs aus dieser Sache Ausklappmenü, was ja auch gerade im Mobilumfeld dann stark zugenommen hat. Gut, ich meine auch in klassischen Desktop-Interfaces gibt es Ausklappmenüs. Und wenn halt irgendetwas ausgeklappt ist, soll es nicht das Steuerelement verdecken, was gerade den Fokus hat. Also wenn da hinter die Textbox ist, niemand reintippt. Für mich ist das auch schon der Common Sense. Aber halt andererseits natürlich sehe ich auch, wo dann die Schwierigkeiten in der Implementation liegen. Dass halt dieses, also entweder muss man halt die Anordnung so clever planen, dass das nicht passieren kann, was zum Beispiel bei so einem bildschirmfüllenden Ausklappmenü schwierig werden kann. Oder gut, alternativ müsste dann halt das bildschirmfüllende Ausklappmenü den Fokus greifen und dann halt zum Beispiel die Option, das Menü zu schließen, halt damit zugänglich machen. Also ja, ist vielleicht am Ende auch wirklich nur eine Handwerkssache. Triple-A-Anforderung für die Navigierbarkeit. Der aktuelle Ort des Nutzers, beziehungsweise der aktuelle Standort des Nutzers innerhalb einer Webseitenstruktur soll klar erkennbar sein. Das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, gerade so bei Regierungswebseiten. Also wenn ich jetzt irgendwie bei der Stadtverwaltung bin, ich habe hier mal zum Test auf der Webseite der Dresdner Stadtverwaltung, wo die hier in meinem unter deren Jurisdiktion ich hier residiere, habe ich hier mal irgendwie die erste Meldung, die auf der Startseite drauf war, irgendwie aufgemacht. Das ist hier Meldung vom 11. August, Schulstart 2026, Anmeldungen für Erstklässler stehen bevor. Und man sieht hier darüber, dass das da so einsortiert ist. Also darüber ist so eine Navigationsleiste so Dresden.de, Pfeil, Rathaus, Pfeil, aktuelles, Pfeil, aktuelle Meldung, Pfeil, dann halt der Titel dieser Meldung.
Ja, okay.
Und das ist tatsächlich in genau dieser Form etwas, was von diesen AAA-Anforderungen vorgegeben wird. Also, dass man halt auf diese Weise ja eine Position in einer Webseitenstruktur erkennen kann, was natürlich auch heißt, dass so eine Struktur existiert. Dass so eine Website halt nicht nur so ein See aus Seiten ist, die alle kreuz und quer ineinander verlinken, sondern dass die halt irgendwie eine sinnfällige Hierarchie ergeben.
Ja.
Gut, dann haben wir Richtlinie 9. Wir haben jetzt sehr viel schon über die Tastaturbedienbarkeit geredet. Wir haben, und Navigierbarkeit gehört natürlich da in so einem gewissen Maße auch noch dazu. Gut, dass wir hatten gesagt, dass es auch in Screenreader reingeht. Richtlinie 9 geht speziell auf alternative Eingabemethoden, beziehungsweise fordert diese. Auf der A-Richtlinie sehen wir hier Webseiten und Applikationen, die Mehrpunktinteraktion erlauben. Weißt du, was Mehrpunktinteraktion ist?
Ehrlich gesagt, kann das irgendwie, dass man Dinge, die man berühren kann, mit mehreren Punkten berühren? Also, dass man
ja,
irgendwie
ja.
So...
Ganz genau. Ah. Touchgesten ist so der klassische Titel dafür.
Ja.
Also halt, ne, so ein, also ich kenne ja noch die Zeit mit den resistiven Touchscreens, so halt bis Größenordnung halt die ersten Smartphones. Also so, ja, so PDAs irgendwie in den 2000er Jahren oder auch irgendwie die allerersten, es gab ja dann auch schon Nokia-Telefone, die Touchscreens hatten, die man klassischerweise mit so einem Stift bedient hat, mit so einem Stylus. Und das waren resistive Touchscreens, ohne jetzt in die Technologie zu sehr einzusteigen. Zeichnen sich die dadurch aus, dass man nur eine Position gleichzeitig messen konnte, also einen Berührungspunkt.
Ja.
Wenn man da halt mit zwei Fingern berührt hat, dann hat es den Mittelwert ausgerechnet. Also das konnte man dann halt sehen, wenn man ein Zeichenprogramm aufhat und hat dann mit mehreren Fingern rumgezeichnet, dann hat man quasi mit dem Mittelwert der beiden Berührungspunkte konnte man da zeichnen. Aber das ist natürlich nicht, wie ein modernes Telefon funktioniert. So ein moderner kapazitiver Touchscreen kann... Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann in der Zahl eingeschränkt ist, wie viele verschiedene Touchpunkte er erkennen kann, aber quasi, soweit ich das verstehe, quasi da ist eine Logik drin, dass Zellen innerhalb dieses Touchscreens halt einzeln erkennen können, ob sie berührt werden oder nicht. Und dann findet dann in Software so eine Normalisierung statt, die dann so Cluster von aktivierten Zellen zu einem Finger zusammenfasst. Ja. Und dann dementsprechend kann das Ding dann halt bis zu einer gewissen Grenze erkennen, dass man irgendwie mit mehreren Fingern gleichzeitig interagiert und dementsprechend gibt es dann die Wischgesten, die dann auch nicht nur mit einem Finger sind, also dieses klassische Swipe Left, Swipe Right oder sowas, wenn man sich durch die Matches durchscrollt, sondern halt auch sowas wie mit zwei Fingern, zum Beispiel das klassische Pinch to Zoom, wo man auf eine Karte reinzoomt, indem man die Finger auseinander bewegt oder rauszoomt, indem man es zusammen bewegt und solche Sachen. Oder es gibt dann auch teilweise Systeme, wo man dann mit drei und mit vier Fingern interagieren kann. Also das Mac Touchpad zum Beispiel hat irgendwie eine obszöne Menge von Touchgesten, die ich auch nach Jahren der Verwendung eines Macs auf Arbeit immer noch nicht durchschaue. Wo macOS auch irgendwie, glaube ich, ziemlich schlecht daran ist, die einem irgendwie zu lehren. Ich weiß nicht mal, wo ich macOS nachgucken müsste, um das zu lernen. Außer irgendwie Artikel irgendwie auf irgendwelchen Mac-Webseiten, wo einem das erklärt wird. Aber gut. Vielleicht gebe ich da auch noch meine eigene Ignoranz preis. Jedenfalls ist natürlich hier wiederum das Problem, dass wir uns jetzt auf eine bestimmte Interaktionsmethode einschießen und was wieder irgendwelche Leute ausschließt. Also wiederum halt eventuell Leute, die Probleme mit Geschicklichkeit haben. Also einfach sowas wie mit mehreren Punkten, mit mehreren Fingern gleichzeitig halt genug Druck aufzubringen auf diesen Bildschirm. Also eventuell kriegt man es mit einem Finger noch hin, das irgendwie darauf zu drücken, wenn man dann die ganze Hand halt irgendwie als Hebel einsetzt, ne? Oder den ganzen Arm. Aber dann halt mit mehreren Fingern das zu tun, ist dann eventuell außerhalb der eigenen Geschicklichkeitsmöglichkeiten. Oder halt, ja, eventuell geht das irgendwie gar nicht. Deswegen auf dem A-Level. Webseiten und Applikationen, die Mehrpunktinteraktion erlauben, sollen auch eine Alternative für zeigerbasierte Einzelpunktinteraktion erlauben.
Mhm, ja.
Also es soll auch in irgendeiner Form möglich sein, das Gleiche mit einem Zeiger zu machen, also halt zum Beispiel mit einer Maus. Das kann ja auch eine Sache sein, wenn ich halt aus irgendwelchen Gründen den Touchscreen nicht bedienen kann, vielleicht kann ich eine Maus anschließen an das Telefon und kann das dann darüber bedienen und dann habe ich natürlich keine Touchgesten mehr zur Verfügung. Da muss es in irgendeiner Form eine andere Möglichkeit geben. Das könnte dann zum Beispiel halt sein, wenn ich eine Maus habe, habe ich vielleicht eine rechte Maustaste und kann dann da irgendwie so ein Kontextmenü oder so etwas haben, wo dann diese Interaktionen erlaubt sind. Also wenn ich da vielleicht rein oder rauszoome, halt als so eine Geste habe, dann habe ich vielleicht Rechtsklick und dann halt irgendwie Zoom in, Zoom out oder sowas. Oder ich habe einfach sowieso entsprechende Zoom-Knöpfe an der Seite der Webseite, wenn ich so eine Kartenapplikation zum Beispiel habe. Also bei OpenStreetMap hier sehe ich das ja zum Beispiel, dass ich hier zwar mit dem Mausrad auch reinzoomen kann und dann auf dem Mobile könnte ich halt mit den entsprechenden zwei Fingergesten rein und rauszoomen, aber ich habe auch hier die expliziten Plus- und Minus-Knöpfe. Das ist eine Sache, die geht. Außerdem die andere Sache mit Zeiger basiert, ist, dass man das auch mit anderen Systemen noch emulieren kann. Also wenn man nicht eine Maus hat, es gibt auch andere Sachen, die einen Zeiger machen können. Man hat eventuell so ein System, was den Blickwinkel der Augen ablesen kann. Und damit kann man halt auf der Webseite rumgucken und dann zum Beispiel durch Blinzen einen Klick auslösen oder so etwas. Oder vielleicht zweimal blinzeln, um einen Rechtsklick zu machen. Das sind ja auch Systeme, die es gibt.
Ja.
Und damit hätte man dann da auch wiederum eine Barriere abgebaut, wenn man damit dann so eine Touchgeste ersetzen kann. Ebenfalls unter A. Aktionen infolge fehlerhaften Runterdrückens der Maustaste sollen abwendbar oder umkehrbar sein. Und ich glaube, dafür ist dieses System mit der Kameraverfolgung und Blinzeln zum Klicken eigentlich das perfekte Beispiel. Blinzeln muss man ab und zu immer mal einfach so, ohne dass es gewollt war. Oder halt auch, man verwendet vielleicht eine Maus und hat vielleicht ein bisschen zittrige Hände, dann wird vielleicht mal durch das Zittern aus Versehen ein Klick registriert. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn man da gerade über dem Knopf für unwiederbringlich löschen ist und das einfach sofort gemacht wird.
Ja.
Und deswegen halt Aktionen infolge fehlerhaften Runterdrückens der Maustaste sollen abwendbar sein. Also halt zum Beispiel, dass nochmal nachgefragt wird, willst du jetzt wirklich unwiderruflich löschen? Dass man dann halt nochmal Escape drücken kann oder so. Oder umkehrbar. Also dass es halt nicht unwiderruflich löschen ist, sondern einfach eine Löschung, die man noch zum Beispiel so etwas wie in den Papierkorb verschieben, was man nochmal rückgängig machen kann.
Ja, okay.
Ich hatte erst letzte Woche so einen Schreck auf Arbeit, als ich im E-Mail-Programm war und war dabei, E-Mails zu sortieren und hatte leider den Shortcut für als gelesen markieren verwechselt mit alles auswählen und hatte hier gedrückt, als gelesen markieren, entfernen, habe aber alles auswählen in entfernen gedrückt und plötzlich war meine ganze Postfach leer. War aber nicht schlimm, weil ich halt undo drücken konnte und dann Steuerung Z und dann war wieder alles okay.
Okay. Was ja auch so ein Ding ist, was sich jetzt seit einiger Zeit in manchen Mail-Programmen findet, ist nochmal eine kleine Wartezeit nach dem Drücken der Abschicken-Schaltfläche.
Ja. Ja.
Was scheinbar durchaus praktisch ist.
Ich weiß ja nicht. Also ja, das fällt sicherlich auch unter Barrierefreiheit. Wobei natürlich wiederum die Sache ist, dann hat man wieder so ein Zeitlimit, weil das ja irgendwie für 20 Sekunden oder so gilt. Und dann, wenn wir wie bei den Kriterien von vorhin haben, dann könnte das halt auch problematisch sein.
Also ich habe tatsächlich, ich habe dafür schon Einstellungsdialoge gesehen, okay, dass man die Zeit tatsächlich auch einstellen kann.
Ich meine, ich habe das persönlich auch wiederum nur als Ergonomie wahrgenommen, weil es ist ja eine universelle Konstante des Lebens, dass man eine Mail verschickt und exakt in dem Moment, wo man auf Senden drückt, fällt einem die Sache ein, die man definitiv noch schreiben wollte.
Ja, genau. Oder dass man die erwähnten Anhänge nicht angehangen hat oder sowas. Ja. Okay.
Dafür gibt es ja auch so Logik teilweise, dass es so bestimmte Keywords erkennen kann. Wenn man Anhang schreibt und hat keinen Anhang dran, dass es dann so fragt, bist du dir sicher?
Ja, genau.
Da braucht man ja nicht mal KI für. Das ist eine einfache Textliste, die man irgendwie prüfen kann. Das ging auch schon vor 10 Jahren und wahrscheinlich ist es ohne KI zuverlässiger als mit. Aber das ist eine andere Sache. Das waren jetzt die A-Richtlinien für alternative Eingabemethoden. Doppel-A fordert, Klickflächen müssen mindestens 24x24 CSS-Pixel groß sein. CSS-Pixel bezieht sich hier darauf, dass die Einheit Pixel auf Webseiten nicht exakt dasselbe ist wie Pixel auf dem Gerät. Also wenn ich halt einen Pixel auf meinem Telefon habe, der ist mikroskopisch klein im Vergleich zu, wie groß der auf meinem Bildschirm ist.
Okay.
Ich meine, auch auf dem Bildschirm ist er mikroskopisch klein, aber ja, Verhältnismäßigkeit. Die Dots per Inch, ne, die Auflösung von dem Telefonbildschirm ist halt eine ganz andere Sache als von so einem großen Bildschirm hier am PC oder gar so einem Fernseher, den man aus 3 Metern Entfernung sich anguckt. Dementsprechend findet da eine Skalierung statt. Und Browser werden dann halt ein sinnfälliges Skalierungsverhältnis wählen und ein CSS-Pixel versucht halt, ganz vage gesprochen, ungefähr halt plausibel groß zu sein, sodass halt so die normalen Schriftgrößen sowas wie 12 oder 16 Pixel halt eine sinnfällige Textgröße ergeben, je nachdem, auf welchem Gerät man halt gerade ist. Klickflächen müssen gemäß dieser Maßeinheit mindestens 24x24 CSS-Pixel groß sein. Das nimmt Bezug auf Fitz-Gesetz, benannt nach einem Herrn Fitz, was im Wesentlichen beschreibt, dass halt Klickziele einfacher zu treffen sind, entweder wenn sie größer sind oder wenn sie näher dran am Cursor sind. Also und dann halt eine konkrete mathematische Zusammenhang unterstellt wird, der auch durch Studien sehr gut belegt ist. im Prinzip ja eine mathematische Formalisierung einer eigentlich sehr offensichtlichen Sache. Und natürlich, wie gesagt, dadurch, dass man eine Klickfläche größer macht, ist sie einfacher zu treffen. Das ist halt wiederum gerade zum Beispiel für Leute, die einen Tremor oder sowas haben, ne, ist es dann halt einfacher, eine Schaltfläche halt trotzdem zu treffen, wenn die Schaltfläche halt ein bisschen größer ist. Dementsprechend auf Doppel-A wird hier 24x24 Pixel gefordert, auf Triple-A 44x44 Pixel.
Okay. Das irgendwie, das ist so, okay, man könnte jetzt so hingehen und sagen, je weiter ich mit meinem Mauszeiger von der Schaltfläche entfernt bin, umso größer wird sie. Oder so. Ist nur die Frage, wird sie unendlich klein, je näher ich rankomme?
Das ist Zenos Schaltfläche.
Genau. Ich kenne jemanden, der hat mal...
Wer es nicht kennt, verweist auf Zenos Paradoxon. Das können wir noch verlinken.
Okay. Ich kenne jemanden, der hat mal ein Tetris programmiert, bei dem immer das am schlechtesten passende Teil kommt als nächstes.
Ja.
Und das ist so furchtbar. Und ungefähr so stelle ich mir das vor, wie wenn die Schaltfläche kleiner wird, wenn ich mich mit dem Mauszeiger nähere.
Ja, genau. Ich sehe jetzt auch mittlerweile schon, wir haben jetzt Richtlinie 5 bis 9 geschafft. Nee, wir haben bei der Nummer 9 noch eine Sache offen, bei AAA. Alternative Eingabemethoden sollen beliebig gleichzeitig nutzbar sein, ohne explizites Umschalten.
Ja.
Ich weiß nicht genau, an wen sich das richtet. Ich habe da, glaube ich, kein gutes Beispiel dafür. Aber ja, wenn man halt zum Beispiel, wie gesagt, eine Touch-Geste oder eine alternative zeigerbasierte Interaktion erlaubt, dann soll das nicht irgendwie so ein Schalter sein, den man in der Einstellung umlegen muss, sondern es soll einfach beides gleichzeitig gehen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, an dem ich das irgendwie illustrieren könnte, aber klingt erstmal eminent sinnvoll.
Ja, okay.
So wie die meisten von diesen Kriterien, wenn ich so drüber nachdenke. Wir sind jetzt bei 55 Minuten.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob wir daraus noch einen Teil 3 machen wollen. Aber ich will, habe eigentlich keine Lust, das jetzt durchzurushen. Weil wir haben auch noch 4 Sachen und ich glaube, dazu können wir noch einige Sachen
ziehen. Ja, genau. Also ich muss sagen...
Grundprinzip 3, Verständlichkeit. Ich glaube, da sollten wir uns genug Zeit nehmen, damit es auch verständlich ist, was wir da sagen.
Ja, ich muss sagen, also mich würde es nicht stören, das jetzt nochmal auf eine dritte Folge zu legen, weil ich wirklich finde, dass es lohnt sich, da detailliert drüber zu gehen, auf jeden Fall.
Es ist, glaube ich, auch für die Hörer sinnvoll, die im Programmierhandwerk tätig sind, dass man sowas einfach mal im Kopf präsent hat, dass man eventuell, wenn man das nächste Mal irgendwie eine Benutzeroberfläche gestaltet oder damit interagiert, vielleicht quasi, ne, fragt auch der UI-Designer hier, klick dich mal durch, was dir so auffällt, dass man dann halt sowas sagen kann wie, Mensch, diese Klickflächen sind ein bisschen ganz schön klein, ne? Irgendwie die Kontrastwende ein bisschen höher. Und hast du mal drüber nachgedacht, wenn jemand keine Touchgesten verwenden kann und sowas, ne? Also einfach sich diese Sachen mal so präsent zu halten, ist, glaube ich, auch ein Wert an sich.
Ja.
Was ja sowieso ein großer Wert von Allgemeinbildung ist. Ich weiß ja nicht, ob ich schon mal die Geschichte erzählt hatte mit den, hier im Podcast mit den Wahlalgorithmen. Ich habe mir das Gefühl, es könnte eigentlich schon mal gewesen sein. Was so ein Wert von Allgemeinbildung ist, oder von einer, ja, breiten Bildung. Und was auch irgendwie mein Gefühl ist, dass das der Wert ist, den ich aus dem Informatikstudium rausgezogen habe, ist halt, dass ich viele Begriffe schon mal gehört habe. Und dann kann ich halt im richtigen Moment irgendwie, ist es vielleicht nicht so, dass ich irgendwie einen Algorithmus sofort runterschreiben kann aus dem Gedächtnis. Aber ich weiß halt, den gibt's. Ich habe so zumindest ungefähr den Namen vor Augen, nachdem ich suchen muss. Und kann dann halt mich in das Thema relativ schnell einlesen. Zum Beispiel anhand von Wikipedia und entsprechenden Quellen. Oder kann Wikipedia dann wie als Ausgangspunkt nehmen für eine tiefgehendere Recherche. Weil ich hatte mal so etwas im Zusammenhang mit Kapazitätsberechnung. War so das Grundproblem, es sollte Kapazität ermittelt werden für, also ja, wir sind in dem Kontext, wir haben virtuelle Maschinen und sehr große virtuelle Maschinen, was halt bei uns so auf Arbeit irgendwie notwendig ist. Also man stelle sich eine virtuelle Maschine vor, die 2 Terabyte RAM hat. Also schon ein dicker Oschi. Und normalerweise halt, wenn man virtuelle Maschinenkapazität ermittelt, dann nimmt man halt die Hypervisoren, also die Kisten, wo die virtuellen Maschinen drauf laufen. Und für gewöhnlich sind die halt sehr viel größer, als die virtuellen Maschinen drauf laufen. Das ist ja der Zweck von Virtualisierung für gewöhnlich, dass man die Maschinen in sehr viele kleine Stückchen unterteilen kann. Und also man hat dann halt vielleicht eine Büchse rumstehen, einen physikalisch existierenden Server, der vielleicht 4 Terabyte RAM drin hat. Und da laufen dann am Ende 1000 VMs drauf, die alle 4 Gigabyte RAM haben. Und dann passt das halt wieder. Oder natürlich nicht alle 4 Gigabyte, sondern halt, was auch immer die Kunden haben wollen. Ne? Dann brauchen wir, ein paar Kunden brauchen 4 Gigabyte, die nächsten brauchen 16 Gigabyte und was nicht alles. Aber also kann sich das dann halt alles zerstückeln. Und dadurch, dass diese einzelnen Frames halt so kleine, quasi wie Sandkörner sind im Vergleich zu diesem großen Gefäß, dem Hypervisor, ist es halt nicht so wirklich relevant, wie sich das nun exakt verteilt. Deswegen kann man so ungefähr für die Kapazitätsbemittlung einfach die Größen aller Hypervisoren zusammenrechnen und ist man ungefähr fertig. Also halt im Rahmen der Genauigkeit, die man halt so braucht für sowas wie Bedarfsplanung, wann muss ich den nächsten Hypervisor bestellen und so.
Mhm. Ja.
Hingegen, wenn die VMs riesig sind, also ich habe halt meinen 4 Terabyte großen Hypervisor und da sind 2 Terabyte VMs drauf, dann sind die halt große Oschis, die da drin sind. Dann passen halt zum Beispiel von diesen 2 Terabyte Dingern 2 da rein. Oder halt vielleicht biete ich dann auch noch den Kunden 1,5 Terabyte VMs an, dann kann ich halt irgendwie 2 1,5 Terabyte VMs reinpacken. Da ist kein Platz mehr für eine weitere 1,5 Terabyte VM oder 2 Terabyte, aber ich kann vielleicht noch 1 Terabyte reinstopfen, gerade so. Also dann ist das halt eher so ein Tetris-Spiel als ein als irgendwie Sand in große Gefäße kippen. Und das wird schon irgendwie ungefähr passen. Und wenn ein paar Sandkörner an der Seite runterfallen, ach, was soll's. Die fegt man am Ende auf.
Mhm.
Das erfordert halt schon irgendwie Cleverness. Und es bestand die Anforderung, dass wir anhand von den Hypervisoren, die wir da haben, eine Kapazität ermitteln, für wie viele VMs wir starten können. Und das sollte ausgerichtet auch sein an daran, was die Kunden irgendwie so an Anforderungen haben. Also wenn uns die Kunden melden, wir brauchen jetzt ganz viele 1 Terabyte VMs, dann sollen wir halt unsere Kapazität dementsprechend umsortieren, dass wir das halt irgendwie so reportieren, dass wir jetzt Platz für 1 Terabyte VMs haben. Und das hat sich dann als algorithmisch interessantes Problem herausgestellt, wie man das halt dann wirklich berechnen kann und optimieren kann und so weiter. Und dann ist mir halt so aufgefallen irgendwann, dass wir im Prinzip halt diesen Demand haben, was wir halt schon wissen, wie die Kunden halt irgendwie so sind, was die Kunden sowieso schon gerade am Laufen haben und was halt auch die Kunden in Zukunft irgendwie laufen haben wollen, was sie uns am Bedarf gemeldet haben, dass man im Prinzip das als Wahlstimmen nehmen kann, die verschiedenen VM-Größen sind Parteien und dann verwendet man so ein dann habe ich dann modifiziert einen Algorithmus, der eigentlich für die Sitzplatzverteilung in Parlamenten gedacht ist, um genau zu sein, den Sainte-Laguë-Algorithmus.
Mhm.
Und habe den dann da ein kleines bisschen modifiziert, funktioniert super. Und mein großer Vorteil an der Stelle war, um jetzt halt den Punkt wieder zurückzumachen, ist halt, dass ich irgendwann mal im Studium mal zufällig mal so dieses Thema gesehen habe, so quasi, dass es halt dieses Thema Sitzplatzverteilungsalgorithmen gibt. Und dann kann man halt den Hare-Algorithmus und den Sainte-Laguë-Algorithmus vergleichen, die dann verschiedene Trade-offs haben und sowas. Das ist auch wiederum ein ganzes kleines Forschungsgebiet. Ne? Das ist ja, wie wir schon mal sagen, alle Wissenschaft ist irgendwie fraktal komplex. Und dann kann man halt in dieses Thema reinzoomen, wie man irgendwie einen gerechten Sitzplatzverteilungsalgorithmus für Parlamente macht. Es ist leider topologisch beweisbar, dass es keine optimale Lösung gibt. Also halt, wenn man eine sehr kurze Liste von wichtigen Anforderungen aufschreibt, dann sind die nicht alle gleichzeitig erfüllbar. Dazu könnte ich, glaube ich, auch noch ein Video verlinken. Das muss ich mal kurz raussuchen, können wir noch in die Shownotes packen. The Topological Problem with Voting. Das ist sogar noch meiner History drin, sehr gut. Das werden wir noch mit verlinken, für wenn man sich da weiter belesen möchte. Aber ja, ich hatte mich da halt mal dann irgendwann so ein bisschen eingelesen. Und das ist natürlich jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein ganzes Semester verschwendet habe oder so. Ne? Ich bin halt mal so einen Nachmittag in ein Wikipedia-Rabbit Hole gefallen. Und was halt da rausgekommen ist, ist halt, dass ich dieses Grundproblem kenne. Und halt irgendwie, es gibt Algorithmen dazu. Hier sind so ein paar Namen von Algorithmen, anhand derer man irgendwie anfangen kann, sich in Wikipedia durchzunavigieren. Dann habe ich es halt ein bisschen rübergeguckt, habe gedacht, ja, dieser Sainte-Laguë-Algorithmus sieht irgendwie sinnvoll aus für das, was ich tun will. Es braucht noch 1-2 Modifikationen und dann hat es dann gepasst und wie gesagt, funktioniert sehr gut für das, was man jetzt machen will, auch wenn virtuelle Maschinen nicht unbedingt Parlamentssitze sind. Also es ist halt so ein bisschen, es hat ein bisschen Anpassung erfordert, weil halt quasi die unterschiedlichen VM-Größen unterschiedlich groß sind. Also es ist halt so, als ob man irgendwie sagen würde, man hat irgendwie dicke und dünne Abgeordnete und die dicken Abgeordnete brauchen 2 Sitze auf einmal, wenn man einen reinsetzen will ins Parlament. Es ist halt nicht, wie es im echten Leben mit Parlamentariern läuft, aber gut.
Genau, ja, okay.
Mhm. Also von daher, ja, ich bin ein großer Fürsprecher einer breiten Bildung und wir haben hoffentlich einen Beitrag dazu geleistet, dass jetzt bei, wie gesagt, unseren programmiergeneigten Zuhörern und Zuhörerinnen im Kopf diese ganzen Begrifflichkeiten für Barrierefreiheit vorliegen und dann zugreifbar sind, wenn die Situation es erfordert.
Ja, ich muss sagen, also wie ich schon vorher sagte, ich finde das sinnvoll, da mal drüber zu gehen. Man kann da ruhig mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken. Und also wir merken ja auch jetzt, während wir das besprechen, dass das ja nicht nur für Menschen mit Einschränkungen Vorteile bietet.
Ja, das ist das Grundmotiv, und dass wir diese Sendereihe gestellt haben. Und das werden wir auch beim nächsten Mal fortsetzen. Wir werden gucken, es kann dann durchaus sein, dass das die 85 dann wird. Wir werden doch mal den Sendeplan prüfen. Ja, die nächste Folge wird für die werden alle Barrieren in 3 Wochen weggeräumt. Damit könnt ihr rechnen.
Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden sehen, wann Teil 3 kommt. Ciao, ciao.
Ich wollte jetzt gerade das Recording stoppen und hätte jetzt fast auf den falschen roten Knopf gedrückt und einfach aufgelegt. Mic drop.
Das ist auch gestoppt.
Nee, das stoppt ja nicht mehr, die Aufnahme. Die läuft weiter.
Oh, was ist denn los, ey? Ich habe jetzt so oft runtergezogen mit der Lautstärke, weil ich gehen musste.